Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen guten Abend hier bei den Two Cray Nights und zu Kapitel 3 des zweiten Buchs der Horus Heresy Falsche Götter. Richtig gehört, heute ist es nur ein Kapitel, da ich gestern erst später von der Geschäftsreise zurückgekommen bin und keine Gelegenheit mehr hatte, mich auch auf Kapitel 4 vorzubereiten. Vielleicht schaffen wir das nächste Mal dann ja 3 Kapitel. Thomas hat Kapitel 4 ja schon erarbeitet und ich muss dann lediglich nachziehen. Und weil wir schon die Rede von ihm hatten, vom Titan zugeschaltet ist wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Vom Titan zugeschaltet.
Wie geht's? Alles gut?
Ja, soweit würde ich schon sagen. Und du hörst dich auch wieder fitter an.
Ja. Noch, ich war ja gestern und vorgestern nochmal im Großraumbüro unterwegs und Es kratzt wieder am Hals, sagen wir es mal so.
Ja, wunderbar. Münchner Virusvariante.
Ja, ich hoffe, dass es bis Samstag wieder weg ist, weil sonst können wir unser Spiel wieder einstampfen. Da habe ich irgendwie gesagt, keine Lust drauf.
Nee, die 2 Tage kannst du jetzt noch warten.
Genau, denke ich mir auch. Körper, nicht krank werden. So, gut. Gut, dann hätte ich aber gesagt, lass uns anfangen mit Kapitel 3. Mhm. Und da fangen wir an mit dem, oder an dem Tag vor der Landung auf Darwin.
Ja, also Locken will seinen alten Freund besuchen, der mit dem Namen, der dir so gut gefällt. Ja. Den Sindermann.
Der Sindermann.
Genau. Und warum will er das machen? Er will ihm das Buch zurückgeben, das er ihm ausgeliehen hat.
Er will ihm sein Buch zurückbringen. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, das ist sein Buch. Also er hat ja ein Buch und das ist sein Buch. Ja, er will es ihm jetzt zurückbringen, genau.
Ja, das ist aber schon direkt das Erste, was mich etwas irritiert, weil Locken hatte sich ja vorgenommen, das Buch sehr eingehend zu studieren. Und irgendwie habe ich von diesem Studium nichts bemerkt.
Nö, stimmt, das ist irgendwie untergegangen. Wir erinnern uns, dass Sindermann Locken dieses Buch ja ausgeliehen oder beziehungsweise mitgegeben hat, weil es eher Lokens Naturell entspricht, also mit viel Bumm und Knall. Und das Buch half Locken dann ja auch, einen Bezug herzustellen zwischen der Schrift, die er beim Interrex fand, das Buch, das da hieß »Eine erstaunliche Historie des Bösen, der Menschheit zur Warnung vor dem Missbrauch der Zauberei, der Verlockung durch Dämonen«, ein sehr kompakter Titel. Und da half ihm sein Buch halt den Bezug herzustellen zwischen dem, was in dieser Schrift beim Interrex stand, und was er aus seinem Buch halt kannte. Und somit konnte er das Gelesene als, sagen wir mal, real einstufen und den Worten Tulls Glauben schenken, der ihm ja das Chaos und den Warp erklärt hat. Und von daher, ja, hast du recht, komisch, dass er es jetzt zurückgeben will.
Also vielleicht hat er es ja studiert und wir haben das noch nicht erfahren oder man hat uns nicht davon erzählt.
Beziehungsweise sagt er ja auch jetzt gleich, dass es eine bestimmte Stelle auch in diesem Buch gibt, dass er mit Sindermann besprechen möchte.
Ja.
Locken findet Sindermann in Recherchen versunken an einem Tisch. Das sind jede Menge Bücher. Und Sindermanns Verhalten und das, was Locken bei flüchtigen Blicken erhascht, lässt, also für mich zumindest mal keinen Zweifel aufkommen, dass Sindermann mehr über den Warp und die Chaosgötter herausfinden möchte.
Ja. Denn das, was da so rumliegt an Zetteln und Büchern, geht alles in diese gleiche Richtung, die etwas auf etwas hindeutet, was lange, lange her ist, so in die Richtung von dem Buch, das er ausgeliehen bekommen hat, wo es ja angeblich nur übertriebene Beschreibungen sind von dem, was sich die Leute ausgedacht haben. Aber wie du schon gesagt hast, Locken hat da eine Stelle rausgesucht, nämlich die Schlacht gegen die Konklaven der Nordafrika-Zone. Und das hat ihn doch sehr, sehr, sehr an das erinnert, was er in den Whisperhöhen erlebt hat. Und daraufhin spricht der Sindermann an.
Irgendwann hat das Buch ausgelesen, habe ich sogar hier stehen, und möchte den Sindermann darauf festnageln, dass er ihm das Buch auch mit einer gewissen Absicht überlassen hat. Also eine Passage in diesem Buch, die du auch gerade schon erwähnt hast, mit dieser Nordafrikanzone oder Nordafrikanszone, lässt einen Zusammenhang mit den Ereignissen auf den Whisperhöhen ahnen, wo der Jubal ja sich in einen Dämonen verwandelt hat und sich gegen seinesgleichen wandte. Und das ist halt auch dort in dieser Nordafrika-Zone passiert. Und der Sindermann versucht noch das Thema zu wechseln, aber der Lorin lässt das nicht zu.
Ja, genau. Die Antwort von Sindermann ist: Wie geht es denn dem Kommandanten? Ja, Lorin geht dann noch darauf ein und erklärt, dass Horus im Moment sehr müde ist von zum Beispiel den ganzen Anfragen, insbesondere auch vom Rat von Terra, der ihn irgendwie zum Verwalter degradieren will. Aber Lorin sagt dann, er soll jetzt bitte nicht ablenken.
Das fand ich sehr realitätsnah.
Ja.
Nee, Kollege, ne? Bleiben wir hier beim Thema.
Genau. Ja, gut, er hat es versucht.
Der Lorin fragt den Sindermann dann, ob die Barbaren damals nicht um die Gefahren wussten. Und der Sindermann macht Lorin dann zunächst mal auf den Fehler aufmerksam, die Menschen damals als Barbaren oder sogar als unzivilisiert zu deformieren. Also das, was wir heute auch gerne mal machen, wenn wir an Menschen Mittelalter oder frühere Epochen denken. Die Menschen damals waren nicht dümmer oder unzivilisierter als heute. Sie hatten halt nur nicht unseren technischen oder gesellschaftlichen Fortschritt erreicht. Darauf macht er den Sindermann erstmal, oder macht der Sindermann ihn erstmal aufmerksam.
Genau, genau. Da finde ich es spannend, dass Sindermann auch vom alten Terra oder sogar der alten Erde redet, also von den Stämmen der alten Erde. Weil das Wort Erde haben sie bisher nie benutzt, sondern es war immer nur Terra. Mhm. Aber gut, ja.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Wort Erde jemals irgendwo vorkommt.
Nee.
In dem Universum.
Bisher nicht, genau. Mhm. Auf jeden Fall, wie du sagst, er macht ihn auf das Wort Barbaren etwas aufmerksam und sagt, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, wie Lorin gerade denkt. Und Lorin fängt dann an, Bilder zu erfinden, dass da so wie so eine Mauer aus Stahl dazwischen ist, zwischen der Entwicklung der heutigen Zeit und dem, was damals geschehen ist. Und Sindermann wandelt das Bild dann um in eine gläserne Wand, was lustigerweise auch eine der Überschriften dieser Unterkapitel ist. Also ja, der Unterschied ist nicht sehr groß und das Glas kann ja auch relativ schnell zerspringen und dann ist man in der gleichen Welt.
In meiner E-Book-Version wird in diesem Gespräch auch noch ein Abschnitt hervorgehoben, der anscheinend viele andere Leser beeindruckend fanden. Also ich benutze das E-Book und da sind so gestrichelte Linien. Da habe ich mich schon gefragt, was ist das? Wenn man da draufklickt oder mit dem Finger drauf geht, dann sieht man, dieser Abschnitt wurde von so und so vielen Nutzern markiert. Mhm. Und die Leser fanden das anscheinend beeindruckend, aus welchem Grund auch immer, dass sie ihn halt markiert haben. Und ich hoffe mal nicht, um ihn sich zu merken, um ihn zu einer Gelegenheit in einem Gespräch rumstapeln zu lassen. Ich werde ihn auch gleich zitieren, aber vorneweg, das ist einer dieser Sätze, die sich einfach und einleuchtend anhören und nur allzu leicht Zustimmung hervorrufen. Das ist ein Satz, den jeder Polemiker mit Kusshand in eine Rede aufnehmen würde, der aber, wenn man weiter über ihn nachdenkt, eine Zwiebel aus Scheiße ist, wo man mit jeder Schicht denkt, nee, so einfach ist es nicht. Und der Satz ist: Gemeinschaftlicher Anstand und zivilisiertes Gebaren sind nur eine dünne Fassade über dem animalischen Kern der Menschheit, der hervorbricht, sobald er die Gelegenheit dazu erhält. Das ist eine sehr überbordene und sehr komplizierte Darstellung, was man runterbrechen könnte auf Gelegenheit macht Diebe. Der Satz und die vermeintlich dahinterstehende Hoffnungslosigkeit nutzt der Autor, um Sindermann dem Imperator als einzige und letzte Hoffnung der Menschheit darzustellen. Das funktioniert hier im Buch gut, um den Leser einzustimmen, dass ohne den Imperator bei Warhammer gar nichts geht. Und Sindermann meint dann auch noch, dass er nicht wüsste, was aus ihnen wird, wenn der Imperator nicht mehr unter ihnen weilen würde. Und Lorin entgegnet, dass das nie passieren wird.
Also Lorin hört da so ein bisschen raus, dass Sindermann verzweifelt ist, was Sindermann natürlich verneint. Aber dann kommt er auf den Imperator, wie du sagst. Und er ist für jeden Tag dankbar, an dem das Licht des Imperators für ihn scheint. Ich muss sagen, der Satz ist mir gar nicht aufgefallen.
Nicht?
Nee. Bei mir ist er nicht markiert. Ich habe hier das, die Papierversion. Vielleicht deshalb.
Wahrscheinlich wäre er mir, also der wäre mir auf alle Fälle aufgefallen, weil ich bei sowas stellen sie mir immer die Nackenhaare. Aber dass er dann auch noch zusätzlich in dem Buch markiert war, also dass es quasi da drin steht, das haben sich Leute gemerkt, um das irgendwann mal nochmal unter die Menschen zu kotzen. Oh.
Naja, es ist schon so ein bisschen populistisch sogar.
Ich finde sowas immer doof. Es ist sowas, wo Leute dann ohne nachzudenken, ja, ja, oh, ja, ja. Also einfach nur, um Zustimmung zu generieren. Wo ich mir denke, ja. So, nee. So einfach ist es nicht.
Nee, das ist genau, es ist ziemlich pauschalisierend.
Richtig.
Aber ja, wie du sagst, es wirkt halt. Ne? Also gerade in dem Zusammenhang ist es okay.
Ja, im Buch hier als in der Lektüre ist es okay.
Genau.
Außerhalb der Lektüre. Nein, nein.
Okay.
Damit ist der Abschnitt dann aber auch schon zu Ende.
Ja.
Im nächsten Abschnitt sind wir dann mit Horus und dem Munival unterwegs und die warten auf den Erebus. Und der Horus ist sauer.
Ja, Horus ist dauernd sauer in letzter Zeit. Aber er fragt jetzt das Munival, ob sie noch wissen, was zu tun ist. Und der Torgadon antwortet so ungefähr, nein, bitte erklär es mir nochmal. Was ja eigentlich in seiner Welt das Typische ist und lustig ist. Aber Horus findet das irgendwie gar nicht lustig.
Nee, der faltet ihn direkt zusammen, sodass der Torgadon dann auch wirklich dann da steht und so schuldbewusst erstmal seine Kameraden rundherum anguckt und ganz klein wird. Und der Loken, der war schon gleich auf dem Trichter, dass das alles gerade hier nicht lustig ist.
Ich stelle halt fest, dass Horus seit diesen Vorfällen beim Interrex sehr, sehr verbittert ist und auch irgendwie weniger dem Munival als Erebus sein Gehör schenkt.
Denn der Erebus scheint nun auch sowas wie Horus Berater zu sein, wo ihn normalerweise das Munival beraten würde. Da steht jetzt irgendwie auch der Erebus, der ständig mit ihm in dem Sanktuarium zusammen ist, das der Horus kaum mehr verlässt. Und deshalb sind sie auch gar nicht so traurig, als der Erebus sagt, dass er nach Darwin vorausreisen will. Also das finden die gar nicht so schlecht.
Stimmt, das habe ich auch so wahrgenommen. Ja, sie fühlen sich halt auch so inzwischen etwas ausgegrenzt durch die Präsenz von Erebus. Und Horus ist irgendwie auch seitdem zunehmend schlechter gelaunt und von allem und jedem genervt. Und da gibt es sogar eine Szene, wo er sich dann mit Loken unterhält. Ich glaube, beim Essen war das. Und über diese Ea-Sektor-Tributi redet und sagt, ja, eigentlich würde er die gerne alle töten, aber wahrscheinlich kommen dann die nächsten Steuerbescheide eben aus der Hölle zum nächsten Frühstück. Was Loken erstmal witzig findet, bis er dann merkt, dass Horus das ernst meint.
Ja, der will die wirklich alle umlegen.
Ja, so ein bisschen kann man das manchmal nachvollziehen, aber nee.
Aber ich glaube, das ist schon Erebus-Einfluss.
Ja.
Das hat er vorher, glaube ich, vor Erebus so nie gesagt und auch so nie gemeint.
Nee, ich finde, der hat eh eine krasse Wandlung durchgemacht. Ob das jetzt, weil das ein neues Buch und ein neuer Autor ist oder aus anderen Gründen so passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, bis zu dem Vorfall bei den Interrex war er mir schon fast sympathisch. Am Anfang der Showmaster war er mir nicht sympathisch. Aber jetzt wird er zunehmend wieder unsympathisch, finde ich.
Dann endet es auch, also gerade mit diesem Gespräch, auch mit dem den Tributi, hört auch dieser Abschnitt auf. Und in der nächsten Szene sind wir wieder in der Jurte, in der sich der Ignaz mit der Euphratikila befindet. Und wir erinnern uns, Loken hat den Ignaz ja dorthin entsandt, um den Erebus im Auge zu behalten. Und Horus kommt gerade herein mit dem Murnival und mit der Petronella Vivar.
Also er geht da rein und alle fallen auf mindestens ein Knie. So irgendwie habe ich es gelesen, also nicht auf die Knie, aber zumindest gehen sie in die Knie oder auf ein Knie. Und man merkt, da ist sehr viel Ehrfurcht, die Horus ausstrahlt. Und Er wird irgendwie wie ein lebender Gott behandelt oder beschrieben. Also diese Gott und lebend und wie ein Gott taucht mir echt zu oft auf in letzter Zeit. Aber auch hier wird es wieder genannt. Und der Ignaz ertappt sich so ein bisschen dabei, wie er auch ein bisschen was von diesem Kuchen abbekommen will. Also Horus schüttelt Hände und begrüßt Leute und redet mit Leuten. Und Ignaz meint, ja, mit dem will ich jetzt auch reden quasi. Weil er ist ja genauso toll wie der andere und will auch was davon abhaben.
Und ist auch neidisch auf die Petronella, weil er selbst halt da nicht zu diesen Privilegierten gehört. Die sind gerade erst angekommen, also das geht ja mal gar nicht.
Ja, und dann kämpft er sich halt so vor, also irgendwie durch die Masse, bis er dann denkt, er wird aufgehalten von der Kieler, die aber eigentlich nur ihn quasi nutzt und in seinem Windschatten in Anführungszeichen mitschwimmt, weil sie will auch zu Horus.
Sie benutzt seine Masse als Pflug, steht da. Mir war die ganze Zeit nicht bewusst, dass der Ignaz so breit sein soll.
Nee, also so.
Ein ganz anderes Bild im Kopf von ihm.
Genau, den würde ich mir auch nicht breit vorstellen.
Nee. Der Horus bittet dann auch alle, sich zu erheben, da niemand vor ihm knien müsse, weil er selbst ist ja nicht der Imperator. Und dann lächelt er und schüttelt Hände.
Ja, das übliche halt. Wie man ihn kennt. Genau. Genau, seine politischen Spielchen, aber auch hier wirken die wieder. Und dann kommt anscheinend auch Erebus rein, weil ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass das Murnival den Erebus so nacheinander begrüßt und sogar umarmt teilweise. Mhm. Wobei Loken da etwas zurückhaltender ist als der Rest.
Das fällt dem Ignaz auch auf und das zeigt auch nochmal, dass der Loken dem Erebus halt misstraut. Das verdeutlicht das Ganze nochmal.
Genau.
Der Ignaz beobachtet auch alles ganz genau und er beobachtet dann auch, wie Abaddon Erebus etwas Kleines, Metallenes, scheinbar eine Münze, zwinker, zusteckt. Und das wird vermutlich eine Logenmünze sein, gehe ich mal davon aus.
Ja, dachte ich mir an der Stelle auch. Ich habe die Stelle aber mehrfach gelesen und konnte nicht rauslesen, ob Abaddon Erebus was gibt oder Erebus Abaddon.
Aber dann steckt das Erebus zu, so habe ich es gelesen.
Genau, später erfahren wir das. Aber an der Stelle war ich verwirrt.
Ja?
Ja.
Ja, also später kommt das ja nochmal zur Sprache, aber ich habe an der Stelle das so gelesen, dass der Abaddon dem Erebus etwas zusteckt. Ja, okay. Hm? Nachdem dann alle ihre Plätze eingenommen hatten, also sich alle so um Horus herum versammelt haben und der Horus dann zu einem Monolog ansetzt, unterbricht der Erebus ihn. Das geht ja mal gar nicht.
Nee, ja, genau.
Ist, alle halten die Luft an, das ist ein Affront und das geht ja mal überhaupt nicht. Ne? Und dann besitzt der Erebus noch die Dreistigkeit, Horus zu widersprechen, indem er ihm sagt, dass Darwin nicht konform ist. Ne? Und dabei meint der Ignaz auch so ein düsteres Glitzern oder so ein düsteres Vergnügen in Erebus' Augen zu entdecken.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Horus will gerade, wie soll ich das sagen, im Erfolg sich etwas baden, weil es ja doch jetzt 60 Jahre her und sie kehren zurück auf den Planeten, dem sie die Konformität und in dem Moment stelle ich mir vor, wie so Erebus reinkrätschen. Nee, ist falsch. Aber ja, also ich glaube, Horus wurde noch nie unterbrochen. So ähnlich lese ich das hier raus. Und das macht nicht nur ihn, sondern auch den Rest der Anwesenden irgendwie sehr ungehalten.
Ungehalten ist gut, die sind alle stinksauer.
Ja.
Vom der Horus kocht.
Das habe ich auch als nächstes aufgeschrieben. Horus ist echt sauer auf Erebus.
Und das Murnival ist außer sich, ob Erebus verhalten und der Loken sieht sich in seinem Misstrauen bestätigt. Mhm. Und der Erebus verhält sich auch anders als vorher, wo er mehr als Freund agiert hat. Und der Horus selbst ist beleidigt und fühlt sich nicht respektiert. Erebus soll seine Anschuldigungen ausführen und das sofort hier im Kriegsrat. Erebus meint noch, sollen wir das nicht irgendwie privat besprechen? Und sagt, nee, das machen wir jetzt gleich hier. Und dann entschuldigt sich der Erebus und verspricht sich zu erklären, und dass er keine Respektlosigkeit beabsichtigt hat. Weil jetzt erklärt er ja, dass die Konformität nicht mehr vorhanden ist, da der von Horus zurückgelassene Kommandeur Tomba ein Verräter sei. Der hat sich auf Darwins Mond zurückgezogen. Also ich dachte die ganze Zeit, Darwin wäre ein Mond, Aber anscheinend ist das ein Planet und da gibt es noch einen Mond dazu. Das habe ich irgendwie dann falsch gelesen. Keine Ahnung. Und dieser Tomba, der erkennt den Imperator nicht mehr an.
Ja. Und warum?
Weil der Tomba ging auf einen Mond, weil die Mondstämme nicht mehr konform waren. Also Darwin war noch konform, nur die Mondstämme waren nicht mehr konform. Und da hat er seine Truppen gesammelt und ist auf diesen Mond gezogen. Laut Erebus war das eine törichte Expedition, denn die Mondstämme haben dann Hexerei genutzt, um die Truppen gegen das Imperium zu wenden. Und Horus und das Murniwa sind außer sich und wollen Tombas Kopf.
Ja.
Und der Horus selbst führt die Truppen dann auch an, oder will die Truppen anführen, um die Konformität auch diesem Mond wieder zurückzubringen und quasi diese Respektlosigkeit und dieser Affront dann aus der Welt zu merzen, aus dieser Welt zu tilgen.
Genau. Nee, ich habe übrigens, warum auch immer, Temba aufgeschrieben. Aber
anscheinend habe ich mich verschrieben.
Okay.
Hier unten habe ich auch Temba stehen. Okay. Oben habe ich Tomba stehen. Jetzt weiß ich es nicht mehr genau, was stimmt.
Ja, wir können ja abwechseln. Auf jeden Fall will Horus ihm nicht köpfen, sondern er will ihm den Kopf von den Schultern reißen, steht da tatsächlich. Und das Ganze ist für ihn deshalb auch etwas persönlicher, weil er damals das Dekret zur Konformität selbst unterschrieben hat. Und es kann ja nicht sein, dass ein Planet, dem er die Konformität persönlich gebracht hat, doch nicht konform ist. Außerdem hat dieser Temba Horus angeblich als Lakaien eines gefallenen Gottes bezeichnet. Und das ist ja dann nicht nur gegen Horus, sondern auch gegen den Imperator, wenn man den Imperator als Gott ansieht. Zwinker, zwinker.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, muss mich korrigieren, es heißt wirklich Temba. Ich habe mich anscheinend vertippt.
Falls du nicht noch was aufgeschrieben hast, wäre schon wieder ein Szenenwechsel.
Genau, dann ist jetzt wieder Szenenwechsel. Nachdem der Kriegsrat aufgelöst ist, also nachdem sich der Kriegsrat aufgelöst hat, trifft Loken den Ignaz in der Jurte. Also meistens sind schon weg und es sind halt noch Loken und Ignaz da. Und der Ignaz schreibt fleißig in einem Buch und spitzt immer wieder seine Feder mit einem Taschenmesser. Das fand ich skurril.
Mhm.
Passt aber zum Ignaz.
Ja, und was ist das denn für eine Feder?
Ich habe keine Ahnung, vielleicht meint er mit Federbleistift?
Dachte ich auch dran, ja.
Ich meine, er hat irgendwann mal diese Bücher bestellt, also diese Papierbücher, die er immer selber vollkritzelt. Und hat er, glaube ich, auch diese Schreibutensilien dabei gehabt. Ich weiß es aber nicht mehr zu 100%. Also vielleicht war das Teil von dieser Bestellung.
Keine Ahnung. Ja.
Und der Ignaz schreibt ein kurzes Gedicht über den niederträchtigen Temba. Da habe ich es richtig geschrieben, guck mal.
Mhm.
Und der stellt dann aber die Frage in den Raum, warum jemand, der Horus je begegnet sei, je dessen Vertrauen missbrauchen oder sogar abtrünnig werden könne.
Genau, das spielt so ein bisschen auf das Thema Ehrfurcht an von eben, weil Leute, die Horus persönlich treffen, sind quasi gezwungenermaßen so ein bisschen eingelullt von ihm und seiner Präsenz und seinem Charisma. Und deshalb ist es eigentlich nicht möglich, dass jemand, der ihn tatsächlich getroffen hat, plötzlich so negativ über ihn denkt und spricht.
Der Horus hat quasi Schlafzimmeraugen. Also man darf ihm nicht in die Augen gucken, sonst ist man ihm verfallen.
Das steht da quasi. Genau. Und gleichzeitig denke ich dann immer dran, wenn er beschrieben wird, dass seine Augen ja so extrem weit auseinanderstehen zum Beispiel. Das passt für mich nicht gut zusammen. Aber ja, er strahlt wohl vor allem von innen.
Der Ignaz behauptet jetzt, dass der Erebus ein schauspielerisches Meisterstück vollbracht hat.
Mhm.
Und Loken hat das vor lauter Wut irgendwie nicht mitbekommen. Aber hat ja in weiser Voraussicht den Ignaz vorgeschickt, dass der den Erebus sich genau anguckt.
Ja.
Das war eine gute Idee.
Ignaz ist kein Astartes. Steht auch Horus nicht so nah wie alle anderen Anwesen oder fast alle. Das heißt, er war nicht so emotional bei der Sache dabei. Denn, wie du sagst, das war alles von Erebus inszeniert und natürlich auch gezielt auf Emotionen gespielt, um die Wahrnehmung etwas zu trüben.
Der Erebus habe mit Absicht Horus in Rage gebracht, damit Horus den Mond betritt, also den Mond Darwins dann auch betritt. Warum, weiß er selbst noch nicht so genau. Aber nach dieser Ehrkränkung bleibt Horus nichts anderes übrig, als selbst auf den Mond zu gehen. Und in genau dem Moment kommt der Abaddon dazu, der ihnen zugehört hat.
Man weiß nicht, wie lange, aber lange genug, um Loken und Ignaz jetzt trennen zu wollen, weil das ist ja, also der Ignaz ist ja nur ein kleiner, unwichtiger Wurm, dem man eh nicht zuhören soll. Das ist Quark, was er da erzählt. Also nimmt er eigentlich Erebus so ein bisschen in Schutz, oder?
Ja, schon. Ich finde, er hat mir auch die Münze zugesteckt. Ne? Also irgendwie läuft da ja was. Und der Abaddon will diese Anschuldigung Horus melden und der Loken sagt, ja, gern, ich komm mit. Genau. Und der Ignaz möchte Abaddon dann noch eine Frage stellen, als der Abaddon schon die Jurte verlassen will. Und der Abaddon sagt, nee, darfst mir keine Frage stellen. Der Ignaz fragt ihn aber trotzdem, ob das, was er Erebus zugesteckt hat, eine Münze war. Und damit endet das Kapitel dann.
Genau, so kurz vorm Puff ist das Kapitel zu Ende.
Also, ich weiß nicht, ob der Abaddon dem Ignaz dann gerade noch ins Gesicht gehauen hat. Das weiß ich nicht. Du weißt es vielleicht schon im nächsten Kapitel.
Ja. Also sagen wir mal so, wenn Abaddon Ignaz ins Gesicht hauen würde, wäre auch der Kopf ab. Also das kann er nicht machen.
Richtig. Vielleicht brauchen wir den Ignaz ja noch.
Ja gut, einmal ist er ja schon gestorben und kam wieder zurück, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, wenn Abaddon zuschlägt, steht er nicht mehr auf. Ja, also da knirscht es ganz schön auf emotionaler Ebene zwischen den Dreien, kann man eigentlich sagen. Wobei Loken den Ignaz ja schon so ein bisschen in Schutz nimmt, weil er hat ihn ja extra dabei gehabt.
Also da knirscht es überall, ne? Das knirscht zwischen dem Horus und dem Munival, es knirscht zwischen Loken und dem Munival, da knirscht es überall, es knirscht immer mehr.
Ja.
Es ist immer mehr Sand im Getriebe.
Geht auch genauso weiter im nächsten Kapitel, weil tatsächlich geht Kapitel 3 in Kapitel 4 nahtlos über, ausnahmsweise mal. Und es ist nicht eine komplett andere Szene, am besten noch im anderen Universum, in der es weitergeht.
Okay, das ist doch mal cool.
Ja.
Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, tatsächlich haben wir alles, was ich aufgegeben habe, auch angesprochen. Außer, dass halt Abaddon auch wirklich vorhat, Ignaz zu zerquetschen. Das steht sogar noch in dem Kapitel drin. Aber Loken kann ihn vorerst davon abhalten.
Dann sind wir mal gespannt, was Kapitel 4 bringt. Ich weiß es noch nicht. Da bist du mir schon eins voraus. Und dann bleibt mir erstmal nur noch den Appell an euch zu richten, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Gerne mit 5 Sternen. Wenn ihr konstruktive Kritik anbringen möchtet, ist auch die gern gelesen. Dann aber bitte per E-Mail. Die E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Und dann sind der Worte genug gewechselt und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei den Two Queer Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.